Herzlich willkommen zum neuen Wochenimpuls. Es war eine gute Woche letzte Woche. Ich habe endlich mal mein Auto privat verkauft. Und nach einer Probefahrt bin ich mit dem Käufer ins IZ gegangen, wo ich früher gearbeitet habe, einfach weil es dort einen guten Kaffee gibt. Und dort haben wir die Vertragsunterlagen unterschrieben und uns ein wenig ausgetauscht, etwas kennengelernt. Und der Käufer, der arbeitet als Tenniscoach und Tennisschulleiter. Und es stellt sich heraus, der wollte sich ein Allradauto kaufen, deshalb, weil in der Corona-Krisenzeit und seine Frau, die Norwegerin, haben sich überlegt, sie werden umziehen und nach Norwegen hinziehen. Also eine ganz große Veränderungsentscheidung ist entstanden aus der Krisenzeit. Und ich habe gemerkt, wo meine Erwartung zum Anfang unserer Corona-Krise oder die Frage, die wir uns immer mal wieder gestellt haben, war die, wird diese Krise dazu führen, dass Menschen anfangen, existenzielle Fragen zu stellen. Und ich muss zugeben, das ist mir nicht wirklich groß bewusst geworden im Laufe der Zeit, dass es so ist. Aber es ist relativ deutlich zu sehen, dass viele Leute sich Gedanken machen und auch Fragen sich stellen über den Alltag, den sie gerne erleben wollen. Und viele Leute sind dabei Entscheidungen, oder ich kenne einige auf jeden Fall, die Entscheidungen treffen oder getroffen haben jetzt in der Corona-Zeit, die eine Auswirkung haben werden auf ihr Alltag nachher, wenn wir aus der Krise herauskommen. Ich will mal kurz aus einem Interview an diese Stelle zitieren von einem Professor Reckwitz, der dem NDR gegenüber gesagt, er wurde gefragt, was werden wir aus dieser Corona-Krise heraus lernen als Gesellschaft? Und er sagt, möglicherweise wird sich unser Fortschrittsbegriff, also das, was wir als Fortschritt verstehen, durch die aktuellen Ereignisse sich verändern. Und zwar hin zu einem Fortschrittsverständnis des Wenige, also nach dem Motto, weniger ist mehr. Fortschritt besteht darin, dass wir uns mit weniger beschäftigen, dass wir die Nachhaltigkeit auch eine größere Priorität geben werden und der Besinnung auf das Wesentliche. Also Fortschritt im Kontext von weniger ist mehr, das Nachhaltigkeit wichtiger wird und dass wir uns zunehmend auf das Wesentliche im Leben besinnen werden. Für alle, die jetzt in der Kleingruppe zuschauen, drückt mal gleich auf die Pausentaste. Ich habe eine Frage, Achtung, ihr müsst euch die Frage merken, weil ich sie nicht aufgeschrieben habe. Die Frage zur Diskussion an dieser Stelle wäre, kennst du Menschen, die aktuell gerade in der Krisensituation über ihren Alltag nachdenken und die Gewichtung von Dingen im Leben neu ordnen? Also kurz zur Diskussion, kennst du Menschen, die aktuell neu über ihren Alltag nachdenken und die Gewichtung von Dingen im Leben neu ordnen? Nimm mal 5 Minuten Zeit in der kleinen Gruppe darüber mal gemeinsam nachzudenken, kurz mal auszutauschen und wir sehen uns gleich wieder. So, ich hoffe, ihr habt gemerkt, es gibt keine richtigen Antworten oder keine falschen Antworten. Ich will gerne Hilfe holen heute aus einer Krisensituation, die in der Urgemeinde in Jerusalem sich ereignet hat, und zwar eine Riesenkrise. Die hat gemeinsam mit unserer Krise, dass man man kannte so eine Situation nicht, weil es sie noch nicht so gegeben hat. Aber sie war eine ganz andere Größenordnung. Und aus ihrer damaligen Krise möchte ich uns zwei Dinge aufs Herz legen, die uns vielleicht helfen, unsere Lage, unsere Lebenslage, unser Alltag mal zu betrachten in unserer Krisenzeit. Es handelt sich um die Geschichte von Stephanos, der erste Märtyrer in der christlichen Geschichte. Wir haben vor zwei Wochen Pfingsten gefeiert. Da fing alles wunderbar an in der Geschichte der Kirche. Tausende bekehrten sich. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, diese frische, nagelneue Gemeinde, die hatten einen hohen Ansehen genossen unter ihren Mitbewohnern in Jerusalem. Und dann nach relativ kurzer Zeit kommt ein Ereignis, wo das Ganze kippt. Und es kippt regelrecht direkt in eine Verfolgung. Und der Kipppunkt ist die Märtyrertod von dem Stephanus. Wir lesen jetzt aus Apostelgeschichte 6 etwas zur Vorgeschichte. Wer war dieser Stephanus? Von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt. Also das war ein Typ, der vollblütig mit Jesus unterwegs ist, voll des Heiligen Geistes. Vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Aber es regte sich auch Widerstand gegen ihn auf. Und ich überspringe ein paar Verse. Und nachdem seine Gegner auf diese Weise das Volk, die Ratsältesten und die Gesetzeslehre gegen Stephanus aufgeheizt hatten, fielen sie über ihn her und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Wir lesen weiter in Apostelgeschichte 7 im Übergang zu Apostelgeschichte 8. Die haben ihn rausgeschleppt, nachdem er versucht hat, sich zu verteidigen, und die steinigen ihn. Die Steinigung geht so zu Ende. Apostelgeschichte 7, Vers 60. Er, Stephanus, sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihn dieses Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte, und dann starb er. Saulus, den wir später als Paulus kennenlernen werden, Saulus aber war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden. Und noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Aposteln blieben in Jerusalem zurück. Einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine feierliche Totenklage. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus, und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Wir haben bei der Corona-Krise zwar eine Situation, die uns vollkommen neu ist, und die ist als solche, die bringt viel Verunsicherung mit sich. Wir merken in der Gesellschaft im breitesten Sinne, auch in unseren eigenen Reihen, wir reagieren auf ganz unterschiedliche Art darauf. Viele sind unterschiedlich betroffen. Und die Entscheidungen, die wir treffen, die sind auch dementsprechend. Es gibt eine ganz große Bandbreite, erlebe ich, von Reaktionen auf unsere kleine Krise, es war fast ein bisschen peinlich, diese Krise mit der Stephanus-Krise zu vergleichen. Die Gemeinde, die geriet in, die ist erst entstanden, und sie geriet in eine kräftige Verfolgung durch Paulus und Konsorten. Er schleppt sie ins Gefängnis. Und die christlichen Familien, die sind konfrontiert mit der Entscheidung, ja, wie reagieren wir darauf in diese Angst und Verunsicherung? Können wir überhaupt an unserem Wohnort in Jerusalem bleiben oder müssen wir fliehen, müssen wir raus, müssen wir den Wagen sinnbildlich packen und uns vom Acker machen? Das ist natürlich eine ganz andere Nummer als das, was wir erleben. Und mir ist dessen wohl sehr bewusst, dass wir liebe Freunde, Brüder und Schwestern in unsere Reihen, die solche Entscheidungen auch getroffen haben oder treffen müssten und ihrem Heimat fluchtartig verlassen haben aufgrund ihres Glaubens, ist vielleicht auch mal gesund für uns als Gemeinde auch daran zu denken. Es gibt Krisen und es gibt Krisen. Also diese biblische Geschichte von Stephanus, wir stehen in dem großen Vorteil, wir wissen, wenn wir die Geschichte gut durchgelesen haben, wir wissen, wie sie auch zu Ende geht, wir wissen, dass Gott in der Geschichte drin war, wir wissen, dass das eine Krise war, die sozusagen der souveräne Gott in seinen Händen gehalten hat. Wir wissen, wie es ausgeht und so weiter. Unsere persönliche Krisensituation jetzt zur Corona-Zeit, die findet nicht in der Bibel statt, sondern die findet in deinem Leben statt und in meinem Leben statt. Und wir wissen noch nicht, wie sie ausgeht und welche Konsequenzen und Auswirkungen sie haben wird. Aber, das ist mein erster Punkt heute, die ist auch eine Krise. Nichts mehr, aber auch nicht weniger als eine Krise, die Gott in seiner Hand hält. Und wir werden sehen im Laufe der Wochen und Monaten und darauf folgenden Jahren, vielleicht wird das Leben nicht einfacher werden, das werden wir sehen. Die würde auch nicht unbedingt einfacher für die Geflohenen damals aus Jerusalem. Aber Gott hält zu 100% ganz gewiss diese Krise, unsere Corona-Krise, in seine Hand. Was können wir daraus lernen? Das ist mein erster Punkt zum Mitnehmen. Gott ist souverän. Gott selber ist der Herr. Das, was er sich vorgenommen hat, das, was auf seinem Herzen ist, sein ewiger Plan, dass er in der menschlichen Geschichte zur Entfaltung bringt, das lässt sich nicht durch Krisen oder Höhen oder Tiefen ausbremsen. Gott ist souverän. Woran sehen wir das? Recht einfach. Wenn wir zur Anfang der Apostelgeschichte sehen, Kapitel 1, Vers 8, hatten wir vor zwei Wochen betrachtet, zu Pfingsten oder vielleicht die Woche davor. Jesus sagt den Jüngern, ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten in Jerusalem, da waren sie schon, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Das ist der Plan. Das gehört zu Gottes souveräner Plan. Aus seiner Liebe zu uns sendet er seinen Sohn, damit wer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und dieser Sohn, der sendet den Geist. Und die Kirche, die Gemeinde entsteht und zuerst auf jeden Fall erlebt großes Ansehen unter dem Volk. Und Jesus sagt den Jüngern, bevor er den Geist sendet, ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Weltenden. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Nun, ulkigerweise, schaut euch Folgendes an. Apostelgeschichte 8, Vers 1 hatten wir gerade zum Schluss bei unserer Stephanus-Geschichte. An diesem Tag der Verfolgung begann für die Gemeinde, also an diesem Tag des Todes Stephanus, begann für die Gemeinde in Jerusalem eine harte Verfolgung. Alle, die zu ihr gehörten, zerstreuten sich über, guck mal an, Judäa, Samarien und nur die Aposteln blieben in Jerusalem zurück. Also es gibt welche, die bleiben dort, wo sie sind, aus welchem Grund auch immer, aufgrund des der Tiefe ihres Glaubens oder eine große Verantwortungsempfinden, wie auch immer. Es bleiben welche in Jerusalem zurück. Also die Gemeinde, die bleibt bestehen. Aber die allermeisten, die fliehen aus der Stadt raus in die umliegende Umgebung. Gott ist durch Krisen nicht erschüttert. Und er benutzt sie stattdessen, um seine ewigen Pläne zur Entfaltung zu bringen. Und das war damals in Jerusalem der Fall, das ist seitdem immer wieder der Fall gewesen und das wird auch in unserer Corona-Krise der Fall sein. Gott hält diese Krise souverän als Herr des Universums in seiner Hand. Das heißt bitte nicht, dass Gott Krisen sendet, das tut er nicht, aber er lässt sie zu. Und er lässt zu damit, wie es damals in Jerusalem war, er lässt auch zu, dass wir Dinge ausgesetzt werden, die wir wahrscheinlich lieber nicht ausgesetzt worden wären. Er ist nicht in erster Linie dabei bedacht, dass es mir immer nur gut geht. In seiner Liebe lässt er zu, dass manche Dinge geschehen, die mich strapazieren. Auf das Ziel hin, dass ich selbst und andere auch zusammen zum ewigen Leben gelangen und in ein Leben alle Fülle. Gleich mehr dazu. Nur mal als kleine Randnotiz an diese Stelle, das wäre eine Predigt für sich. Paulus, der da stand und hat diese Hinrichtung gebilligt und daraufhin auch die Verfolgung angekurbelt hat. Lest mal gerne in Kapitel 9 weiter, was dieser souveräne Gott mit dem damals Saulus gemacht hat. Der hat ihn vom Pferd geholt auf seine Verfolgungstour nach Damaskus, Jesus hat sich Saulus offenbart, hat seine Welt auf Kopf gestellt, damit er dann ein paar Tage später in Damaskus angekommen ist, nach der Begegnung mit einem meiner Glaubenshelden, Hananias, aber das ist da wieder eine andere Predigt. Saulus kommt voll bekehrt an und macht den Gläubigen, die aus Jerusalem gestreut wurden, ein Riesenproblem, weil sie wussten nicht, ob sie ihm vertrauen konnten oder nicht. Wie gesagt, das ist eine andere Geschichte. Gott ist souverän. Und Gott kann wirken bei den Hauptbösewichten eine Situation, eine Krise. Gott kann in jedes Leben hineinwirken. Der ist souverän und er hält die Krise in seiner Hand. Mein zweiter Punkt. Auch in Jerusalem bleibt Jesus im Zentrum, bei den Gestreuten, bei den Geflohenen. Jesus blieb im Zentrum und sie in ihre krisenartige neue Alltag, sie waren sehr stark mit dem Heiligen Geist verbunden und haben dann auch mit dem Heiligen Geist weiterhin vieles erlebt. Ein paar Kapitel weiter in Apostelgeschichte 11 lesen wir, die Christen, die von der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter, rate mal wohin, bis an die Welten, die Enden der Welt, und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt, doch einige von ihnen, Männer von Zypern und aus der Gegend von Cyrene, die wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihre Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Und ich glaube, da habe ich euch etwas unterschlagen. falls da Unsicherheit besteht, Apostelgeschichte 11, 19 bis 21 einfach mal unter euch jetzt nachlesen. Gottes Liebe ließ zu, dass diese Brüder und Schwestern und Familien aus Jerusalem fortgetrieben werden von Paulus, der unmittelbar danach selbst zum Glauben kommt. Und Jesus ist dort, wo sie landen, in ihrer neuen Lebenssituation, in ihrem neuen Alltag, mit den Einschränkungen, die sind plötzlich fremd. Vielleicht haben die sprachliche Schwierigkeiten, vielleicht kommen die Kinder gar nicht mehr in die Schule oder wie auch immer. Die haben einen völlig neuen Alltag, in dem Jesus nach wie vor im Zentrum ist. Und die konnten nichts anderes als ihre neue Nachbarn, die neue Menschen in ihrem neuen Alltag, als ihm von, ob das Juden waren oder jetzt für sie Ausländer, Fremde, dass sie von Jesus erzählt haben. Jesus war offensichtlich in ihrem neuen Lebensalltag aus der Krise heraus. Die Zentralität von Jesus und der Mittelpunkt, den er in ihrem neuen Alltag hatte, da hat sich gar nichts getan. Und der Geist Gottes war nach wie vor präsent und hat ihn ermächtigt und hat sie gebraucht. Gott hat nach wie vor durch sie gebraucht in ihre neuen Lebenssituation, um seine ewige Pläne zur Entfaltung zu bringen. Bis an die, noch nicht ganz an die Enden der Welt, aber auf jeden Fall ein gutes Stück weiter als Jerusalem bis nach Antiochia. Es ist kein Widerspruch, dass Gott eine Erfahrung zulässt, vielleicht eine erschütternde Erfahrung zulässt, vielleicht eine Erfahrung, die viel Verunsicherung mit sich bringt oder sogar Angst macht. Es ist kein Widerspruch zur Liebe Gottes, dass er diese Dinge zulässt auf das Ziel hin, dass wir zur Leben in alle Fülle mit Christus im Zentrum gelangen. Und dass durch das, was wir in uns tragen, durch das, was Gott uns anvertraut hat an frohe Botschaft, dass andere Leute dazukommen, indem sie von diesem Jesus, der in unserem Mittelpunkt ist, der Zentrum ist unseres Lebens, dass sie auch von ihm hören und ihn kennenlernen, ihn erfahren. Das ist kein Widerspruch zwischen Dinge, die Gott zulässt, die mir ungemütlich sind oder mich verängstigen sogar, die mir was kosten, und seine Liebe. Ich würde sogar sagen, die Dinge, die mir kosten, das sind die wahren Ausdrücke meiner Anbetung vor Gott. Es ist relativ einfach, Gott anzubeten, wenn es mir nichts kostet. Es ist relativ einfach, das zu tun, wonach wir alle Sehnsucht haben hier am Sonntagmorgens, dass wir singen zu Gott unsere Liebe und unsere Wertschätzung heraus. Und das will ich nicht schmälern. Ich habe große Sehnsucht danach. Aber ich glaube, die Dinge, die wir hinter uns lassen im Leben, die uns etwas kosten, wo wir Unsicherheiten auf uns nehmen, seinetwillen, mit ihm zusammen. Ich glaube, da drin steckt vielleicht die allerwertvollste Anbetung. Ich bin in der Woche über eine Strophe in einem Anbetungslied von Matt Redman gestolpert oder habe es im Radio gehört. Das Lied heißt Place of Praise, also der Ort meines Lobpreises, meiner Anbetung. Und im Englischen heißt das, I will not bring, also ich werde dir nichts hinbringen. I will not bring that which costs me nothing. Also ich will dir nichts bringen in meiner Anbetung, was mir nichts gekostet hat. Und das hat mich beschäftigt, dass es mir was kostet manchmal, Jesus im Zentrum zu halten, Das ist eine Art Anbetung. Und ich möchte eigentlich, dass es darf gerne was kosten, dass er im Zentrum bleibt. Denn dadurch wird seine Zentralität in meinem Leben wertgeschätzt, wird er wertgeschätzt als der Herr meines Lebens. Es darf was kosten, dass er angebetet wird. Und da würde ich zum Schluss gerne den Kreis enden mit Professor Reckwitz, mit dem wir angefangen sind, und seine Gedanken darüber, was wir als Gesellschaft zu lernen haben aus unserer Krisenzeit. Ich wusste nicht, dass er mit Jesus unterwegs ist, aber seine Beobachtung ist, dass wir als Gesellschaft, dass wir immer mehr dazu neigen, zu erkennen, es ist manchmal gut, Dinge loszuwerden, gut, Dinge über Bord zu werfen, die uns im Wege stehen vor dem, was nachhaltig, man könnte sagen, ewiglich von Wert sind, die Dinge, die von zentralen Bedeutung, die wesentlich sind im Leben, dass Menschen immer mehr anfangen, sich darauf zu fokussieren und zu besinnen, was ist mir zentral in meinem Leben? Du und ich, wir haben eine Antwort drauf. Wir haben Jesus gefunden. Jesus ist zentral. Jesus ist im Zentrum. Christus im Zentrum, nach wie vor. Gott ist souverän in dieser Krisenzeit. Und ich will uns allen ermutigen, lass es dir gerne was kosten, Christus im Zentrum zu halten, was auch immer das für dich bedeutet. Und gib's gerne weiter. Teil das gerne mit anderen, was dir zentral wird. Ich bete gleich mit uns, aber vorweg will ich die drei Fragen vorstellen, die, wenn du jetzt in der Gruppe schaust, das ist ein Vorschlag von mir, was man jetzt diskutieren könnte um dieses Thema herum. Was ist dann das Wesentliche in deinem Leben? Das vielleicht wissen wir, was wir da beantworten sollen. Aber vielleicht ist es hilfreich, auch da wirklich besinnlich drüber nachzudenken. Was sind die Dinge, die wesentlich sind im Leben? Und dann vielleicht die Kernfrage: Gibt es dann Dinge in deinem Alltag, die gerne weniger werden könnten, damit du dich mehr auf das Wesentliche besinnen kannst? Und dann die praktische Frage: Was steht einer entsprechenden Veränderung im Weg? Dann ist es ja eine Sache zu erkennen, das und das steht mir ein bisschen im Weg oder ist nicht so, wie ich es wirklich gerne hätte, um das Zentrale mehr Raum zu geben. Das ist eine Sache zu erkennen, dass es so ist, eine andere Sache dann tatsächlich mal Schritte zu machen. Also letzte Frage: Was steht einer entsprechenden Veränderung im Alltag im Wege? So. Zwei Krisen, beide in Gottes Hände. Ein richtig wuchtiger aus der Apostelgeschichte um Stephanus herum und eine nicht weniger ernstzunehmende. Das ist unsere persönliche Krisenzeit, in der wir leben, auch wenn es immer wieder lockerer sind, wird. Noch ist das vielleicht längst nicht zu Ende. Diese Krise hält Gott in seinen Händen. Der ist souverän und Christus ist im Zentrum. Lass uns gerne beten. Vater, was für eine Sicherheit verleiht es, wissen zu dürfen, dass du souverän bist. Du bist der allmächtige Gott. Du hast uns seinen Sohn gesandt und Jesus Christus, das ist meine, das ist unsere Entscheidung. Aus tiefster Herzensüberzeugung, du sollst im Zentrum stehen. Auch wo wir verunsichert sind, auch wo wir diese Fragen in uns bewegen, was ist dann wirklich das Wesentliche? Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du uns hilfst, zu erkennen, was wesentlich ist. Und ich bitte dich, dass du uns den Mut schenkst, auch im neuen Alltag oder in dem Alltag, den wir langsam kennenlernen, schenk uns den Mut, mehr Raum zu machen für das, was wirklich wesentlich ist, für den, der wirklich im Zentrum ist, Jesus Christus. Und wir bitten dich, Geist Gottes, hilfe du uns, auch anderen Menschen, so wie sie suchen und diese Frage selbst bewegen, was wesentlich ist. Gebrauche du uns, damit sie zu Jesus finden. Das bitten wir in seinem Namen. Amen. Amen. Also ich wünsche damit eine gute weitere Woche, und wenn es jetzt in die Gruppenarbeit geht, die Gruppendiskussion geht, wünsche euch viel Segen und viel Freude bei der Diskussion. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you very much.